Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Der erscheint ja alle zwei Wochen gratis und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo über Steady unterstützen könntet. Dann kann ich diese Gespräche auch in Zukunft weiter anbieten. Heute ist Christian Endres mal wieder zu Gast. Das freut mich sehr, denn mit ihm spreche ich ja meist über Genre. Wir haben über die Sword and Sorcery gesprochen, über die Science Fiction und wir wühlen uns so langsam durch die Literaturgeschichte. Hallo Christian.
Hallo zusammen. Ja, heute geben wir die Märchenonkel.
Und wenn ihr euch fragt, wer Christian ist, das ist ein Journalist, der im Comic-Bereich aktiv ist, aber auch im Bereich der Literatur, der Fantasy und Science Fiction bespricht und er ist nebenbei auch noch Schriftsteller. Er hat Die Prinzessin veröffentlicht, wird demnächst einen Science-Fiction-Roman namens Wolfszone herausbringen, ist also wirklich voll im Saft, was Geschichten und Co. angeht. Oder wächst es dir manchmal über die Ohren?
Ja, aber das gehört, glaube ich, dazu, wenn man so voll in seinem kreativen Schaffensdrang und Wahn ist, dass es dann immer mal ein Ball zu viel in der Luft ist.
Ja, das kenne ich auch ein bisschen. Zwar nicht auf deinem Niveau, was das Pensum betrifft und die Umfänge, aber beim Rezensionen schreiben und Hintergründe recherchieren geht es mir auch manchmal so, dass ich das echt gut einteilen muss, damit man sich da einfach nicht übernimmt. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem heutigen Thema und ich nenne es jetzt einfach Märchenfantasy. Wahrscheinlich haben viele von euch diesen Begriff noch gar nicht so oft gebraucht. Und wenn man an Märchen denkt, wenn man sagt, erzähl mir keine Märchen, dann denken die Leute sofort an eben, ja, was bedeutet das? Erzähl keinen Unsinn, erzähl keinen Mist, erfinde nichts. Und die Fantasy ist natürlich eine Gattung, die wir schon so ein bisschen besprochen haben, die ein bisschen geläufiger ist. Aber wann ist dir denn eigentlich so zum ersten Mal der Begriff Märchenfantasy begegnet, Christian?
Ja, das ist halt wieder das Definitionsding jetzt. Wir beginnen hier bei der Märchenfantasy, die ein Koppelwort ist, mit Märchen. Und die Märchen sind mir natürlich sehr früh begegnet, wie den meisten wahrscheinlich in der Kindheit durch vorgelesene oder dann erstmal selbst gelesene oder gehörte Märchen. Die Märchenfantasy tatsächlich ist mir erst relativ spät begegnet. Und ich würde sogar sagen, dass sie sich erst in den letzten Jahren auch wieder so als Marketing-Etikett wirklich durchgesetzt hat, denn vorher ging sie auch eher so in der Urban Fantasy und der Contemporary Fantasy auch oftmals auf, so in den 90ern und in den 2000ern. Und jetzt gerade haben wir schon einen ziemlichen Boom von dieser wirklich, was explizit Märchen-Fantasy genannt wird.
Könntest du da vielleicht mal ein paar aktuelle Beispiele nennen, damit die Leute so ein Gefühl dafür bekommen, worüber wir sprechen?
Also zum Beispiel im Bereich der TV-Serien gab es vor ein paar Jahren zwei sehr erfolgreiche. Das war einmal Grimm und einmal Once Upon a Time. Also es war einmal. Die eben moderne Märchenfiguren, nein, die klassischen Märchenfiguren in moderne Settings geholt haben. Oftmals auch in Krimi-Settings zum Beispiel. Ein Klassiker wäre zum Beispiel auch Die Braut des Prinzen von William Goldman. Im Comic-Bereich fällt mir sofort Fables ein. Da steckt ja sogar das Märchen im englischsprachigen Titel drin. Neil Gaimans Sternwanderer ist eine moderne Märchen-Fantasy, die Grenze zwischen klassischem Märchen und Märchen-Fantasy komplett aufhebt zwischendurch. Und zuletzt hat zum Beispiel Altmeister Stephen King, den wir ja eigentlich für Horror und Thriller kennen, mit seinem Roman Fairy Tale, im Endeffekt der Titel auch wieder einfach nur das englische Wort für Märchen, also mit Fairy Tale hat Stephen King klassische Märchen-Fantasy vorgelegt vor 1-2 Jahren.
Das ist ein wunderbares Beispiel. Fairy Tale gehört auch zu seinen besten Romanen, finde ich. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Den habe ich auf Spielvertiefung übrigens auch empfohlen. Ich werde da bald auf der Seite, was all diese Buchtipps und literarischen Schätze angeht, noch eine eigene Rubrik aufstellen, denn ich glaube, ich habe das in einer Flaschenpost vorgestellt. Und das ist eben auch der Klassiker, nur mit dem kleinen Twist, sage ich mal, dass ein Junge aus der Gegenwart plötzlich in seinem Garten eben ein Tor entdeckt in eine andere Welt, in eine Parallelwelt, in der sehr viel märchenhaft Skurriles passiert. Also ich kann Fairy Tale nur wärmstens empfehlen. Das ist ein sehr starkes Buch, eine tolle Geschichte und ja, schön, dass du das hier angemerkt hast.
Ja, und es muss nicht immer ein Tor sein oder eine Kellertreppe, die ins Märchenreich führt. Kann natürlich auch wie in den Narnia-Romanen von C.S. Lewis ein Wandschrank sein. Und um der Vollständigkeit halber noch in meinen Notizen habe ich mir noch aufgeschrieben, aktuelle deutschsprachige Romanbeispiele, zum Beispiel für Märchenfantasy, Schattengold von meinem alten Kumpel Christian Handel, das ist eine Rumpelstilzchen-Neudefinition, und dann noch Schneewittchens dunkler Kuss von Stefanie Lasthaus, das auch in den Thalias wirklich überall gerade gestapelt ist und total abgeht, was natürlich eine Schneewittchen-Neuinterpretation ist.
Und das spricht ja auch wiederum für die Langlebigkeit der Märchen, dass bis in die heutige Zeit eben Motive aus ja vergangenen Jahrhunderten interpretiert werden, neu aufgesetzt werden oder dass immer ein Impuls von außen hinzukommt. Und man kann diese Geschichten dann tatsächlich immer wieder aufs Neue lesen und eben andere Facetten entdecken, ne?
Genau, dieser Variantenreichtum des klassischen Märchens war früher schon allein durch lokale Unterschiede in den einzelnen Märchen, also in einem und demselben Märchen, das in Deutschland anders war als in Frankreich zum Beispiel. Dadurch hat es schon früher in diesen Ursprüngen der Märchen schon immer verschiedene Versionen gegeben. Und bis heute kommt dann eigentlich dieser reichhaltige Variantenreichtum dazu, weil Autorinnen und Autoren hergehen und neue Fassungen immer wieder jetzt im modernen Kontext angehen. Und dadurch sind diese Märchen halt wirklich unsterblich letztlich.
Und im Grunde erkennt man eigentlich schon seit 3-4 Jahrhunderten in der jeweiligen Märchenvariante oder der Version, die man geschrieben hat, so eine Art Zeitgeist. Also ich schmeiße jetzt nur mal in den Raum Rübezahl und Riesen und Zwerge, Frau Holle, Dornröschen natürlich. Und wenn man sich diese Gestalten jetzt mal so vor Augen führt oder auch in Erinnerung ruft, was man damit verbindet, was man in der Kindheit gedacht hat, was sie symbolisieren, was das für Geschichten sind oder was man behalten hat und was man jetzt über den Medienkonsum, über die Gegenwartskultur, über Zeichentrickfilme, natürlich auch über Disney, da sprechen wir am Ende noch drüber, und anderes so, da erkennt man im Grunde einen steten Wandel in der Charakterisierung dieser interessanten Gestalten. Und innerhalb dieses Wandels ist der Zeitgeist auch immer relevant, ne?
Ja, die Macht der Interpretation auch letztlich und auch dann der Neuinterpretation. Also die Interpretation, in wie man es aufnimmt, und die Neuinterpretation, wie man es verpackt letztlich. Also immer Sender und Empfänger, beide verändern sich und verändern dadurch die Märchen.
Ich bin ja immer so ein bisschen zuständig für die Zeitreise in die Geschichte. Ich habe diesmal...
Du bist ja auch älter.
Richtig. Ich biebe uns diesmal zurück in diesem Podcast ins 17. Jahrhundert, in eine Zeit, und die ziemlich, die voller Tragik war letztlich und die, glaube ich, auch viele Generationen geprägt hat in dem, was man letztlich liest, was man vom Leben und vom Tod hält, und zwar ins 17. Jahrhundert, in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Der war ja von 1618 bis 1648 dafür verantwortlich, dass ganze Landstriche in Europa letztlich ausradiert worden sind. Hunderttausende Tote, unheimlich viel Gewalt. Natürlich war das ein Religionskonflikt, aber das überspringe ich jetzt mal, dieses Historische. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass in dieser Zeit ein Franzose namens Charles Perrault, der auch Schriftsteller war und Beamter am Hof, dass der auch eine Märchensammlung erstellt hat, und zwar die Histoire ou Contes du temps passé, Geschichten der Erzählungen aus alter Zeit. Und das erwähne ich deshalb, weil das eben ja ein Jahrhundert vor den Gebrüdern Grimm war und weil dieser Wandel, den ich vorhin beschrieben habe, sich an einer Figur, an einer sehr berühmten Figur, die wir vielleicht als ja urdeutsche Märchengestalt empfinden, ablesen lässt, und zwar an Dornröschen. Und wenn ich jetzt Dornröschen sage, woran musst du dann denken, Christian?
Ja, natürlich ans Spinnrad.
Richtig. Und das spielt tatsächlich, das ist so ein Symbol, das sich durch alle Varianten der Geschichte hin erkennen lässt. Und die Erzählung der Brüder Grimm, die vielleicht die meisten von uns kennen, die hat sich aber unterschieden von jener, die man sich in Frankreich erzählt hat. Und das ist jetzt so, also Dornröschen ist ja ein Märchen, das von den Gebrüdern Grimm veröffentlicht wurde, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die haben die Geschichte wiederum gehört von einer Marie Hassenpflug und aufgezeichnet. Jetzt war Marie Hassenpflug aber auch nicht die Primärquelle, denn Marie Hassenpflug hatte französische Vorfahren. Die kamen also eben aus der Gegend, wo Charles Perrault seine Geschichten veröffentlicht hat, und hatten die dort gehört. Und Marie erzählte das, was sie behalten hat, wiederum den Gebrüdern Grimm. Und da gibt's eben einige interessante Unterschiede. Also im französischen Original heißt Dornröschen, oder heißt das Märchen, die schlafende Schöne im Wald. Das klingt zwar sehr idyllisch und friedlich, aber bei Perrault ist es so, dass der Prinz, der Dornröschen letztlich befreien möchte, wenn man so will, seiner Mutter verschweigt, dass er sie zur Frau nehmen will. Und die Mutter des Prinzen versucht dann, seine Kinder und die Frau zu fressen, als dieser Prinz sich irgendwann aufmacht, um in den Krieg zu ziehen. Und von dieser Kannibalenvariante Dornröschens liest man bei den Gebrüdern Grimm nichts mehr. Das heißt, die wurden angepasst in verschiedenen Editionen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie so eine Geschichte zum einen tatsächlich wandern kann, von einem Land in das andere, von einer Region in die andere und wie sie sich dabei auch verändern kann. Interessanterweise gab es da auch in der Urversion einen Krebs, der der Frau etwas weissagt und keinen Frosch. Und die meisten denken vielleicht auch, dass der Frosch nach dem Kuss verwandelt worden ist in einen Prinzen, aber im Original wurde der Frosch an die Wand geworfen, weil er so eklig war und verwandelte sich dann in einen Prinzen. An Dornröschen lassen sich noch andere Dinge festmachen, zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal, nationalromantische Interpretationen. Also da hat man versucht, in Dornröschen die Brünnhilde zu entdecken aus der Nibelungensage und so weiter. Da mache ich jetzt mal eine Klammer drum. Ich wollte damit nur sagen, dass die Märchen, die im 17. Jahrhundert gesammelt worden sind, natürlich schon vorher erzählt worden sind, also im 16. und so weiter, aber dass die eben auch eine Transformation durchmachen und sich stetig verändern und also eigentlich schon seitdem man irgendwas erzählt. Und man kennt das ja auch so. Man erzählt jemandem eine Geschichte, der erzählt sie weiter und bei der dritten Person kommt sie dann ganz anders an, als man eigentlich erzählt hat, ne?
Ja, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Märchen, bevor sie eben von diesen bekannten Sammlern zusammengetragen und verschriftlicht wurden, wirklich ein sehr mündliches Medium waren, auch in einer Bevölkerungsgruppe, die nicht lesen und schreiben konnte, die weitergegeben wurde in den Familien. Das ist ja auch was, was die Märchen mit den Sagen, den Mythen, den Lagerfeuergeschichten, sogar den Höhlenmalereien verbindet. Also dass die sich, sie sind eigentlich in der Hinsicht eine erzählerische Station der Menschheitsgeschichte, ein anthropologisches Instrument, wenn du so möchtest. Es wurden ja Moralvorstellungen vermittelt, es wurde gewarnt, die Metaphern waren auch immer dem Zeitgeist angepasst, wie du schon gesagt hast. Und erst durch die Verschriftlichung hat dann eingesetzt, dass man definitivere Versionen bekommen hat, die aber dann eben wieder diese lokalen und zeitlichen Unterschiede aufgewiesen haben, die wir schon erwähnt haben. Und später kam dann natürlich der liebe Onkel Walt und Disney. Ich hätte zu gerne die Kannibalenfassung von Dornröschen gesehen in der Disney-Version. Aber da kam dann natürlich dann auch diese ganze Weichspülsache der Märchen, die ja im Original, zum Beispiel bei Grimm oder so, doch dann wesentlich düsterer, deftiger und auch brutaler und blutiger sind noch, drastischer letztlich, als es dann die viele moderne, ja, gekürzte Fassungen in Kinderbüchern, eben die ganzen Disney-Interpretationen oder Hörspiele oder was es da halt so gibt. Da hat man dann einfach diesen Märchen-Sinn-für-Kinder-Faktor immer so totgeritten und dann auch in Kauf genommen, dass die Märchen sehr geglättet, sehr glatt gebügelt wurden.
Ja, interessant finde ich auch, dass die Gebrüder Grimm, die ja unterwegs waren und gesammelt haben und verschiedene mündliche Quellen letztlich hatten, dass je nachdem, aus welchem Milieu diese Quelle kam, ob das eher bürgerlich war oder bäuerlich, dass sich die Geschichten schon da unterschieden, hinsichtlich vor allem der Gewalt und der Sexualität. Und das war in der Zeit noch was ganz anderes als heute. Und die Gebrüder Grimm haben dann wiederum in ihren verschiedenen Varianten natürlich auch die ein oder andere Version geglättet, um diesem aktuellen Zeitgeist oder auch der Weltanschauung, die in ihrer Sammlung letztlich zum Ausdruck kommen sollte, gerecht zu werden. Und ich glaube, es gab sogar Geschichten, die sie aus ihrer Kindheit gehört hatten, die es irgendwann nicht mehr geschafft haben in die zweite oder dritte Auflage, weil die als zu brutal und blutig galten. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, was das war. Es ging um ein Schwein, um eine Schlachtung, um Blut und zwei Brüder.
Das fängt jetzt aber nicht wirklich ein.
Und das ist tatsächlich etwas, was die Gebrüder Grimm aus ihrer eigenen Kindheit mitgebracht haben. Und viele, die Märchen kennen eben aus dieser Sammlung, die erinnern sich ja auch, dass es da auch oft um Brüder eben geht. Und auch das ist, sage ich mal, vielleicht der persönlichen Situation geschuldet, weil es eben nun mal Brüder waren, die solche Konflikte kannten. Aber letztlich muss man eben sehen, dass die Quellen innerhalb dieses Themas Märchen, Märchenfantasy, die sind selber wie so ein Zauberwald. Und man muss immer schauen, wo kommt eigentlich was her? Und man muss sich vielleicht auch irgendwann damit abfinden, dass es diese eine Wurzel gar nicht gibt. Und es ist vielleicht ähnlich wie bei bei Videospielen, dass Leute trotzdem den Drang haben, das Authentische, das, die Wurzel zu suchen und zu finden. Was ist wirklich echt an irgendeinem Assassin's Creed, das in der Antike spielt oder an irgendeinem mittelalterlichen Action-Rollenspiel? Und das war schon damals so. Also die Leute haben dann zum Beispiel auch den Ursprung von Dornröschen gesucht, natürlich auch in Deutschland. Und er gilt dann heute als gefunden, in Anführungsstrichen sage ich jetzt, und zwar in der Saba-Burg. Die wurde im Dreißigjährigen Krieg tatsächlich von katholischen Truppen erobert und stark beschädigt und war dann letztlich herrenlos und wucherte so vor sich hin wie so ein Lost Place. Und da wuchs dann auch tatsächlich eine Dornenhecke. Und auch da steckt ein Körnchen Wahrheit drin. Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass wenn man sagt, erzähl keine Märchen, geht man meist davon aus, dass irgendwas komplett erfunden ist. Und ja, wahrscheinlich sind 80-90% der Märchen letztlich einfach nur gute Geschichten, ohne einen historischen Hintergrund. Aber manchmal steckt doch ein Körnchen Wahrheit drin. Und man hat in der frühen Neuzeit diese Dornenhecken auch deshalb angepflanzt und wachsen lassen, um eben die eigenen Nutztiere vor Wildtieren zu schützen. Und selbst bei dieser Saba-Burg, die sich in Hessen befindet, konnte man diese Dornenhecke nachweisen. Was natürlich nicht heißt, dass da Dornröschen tatsächlich geschlafen hat. Aber natürlich hilft das eben auch, Stichwort Tourismus und PR, um den Ort interessanter zu gestalten.
Ja, und es ist ja eine altehrwürdige Frage. Was war zuerst da, Dornröschen oder die Dornhecke? Aber was davon abgesehen ist, um den Märchenfokus, den wir hier zum Beispiel jetzt auch in Deutschland und Kontinentaleuropa haben, ist auch eine Dornenhecke. Denn natürlich gibt es noch weit mehr Märchen als das, was wir aus Frankreich oder aus dem alten Deutschland noch heute kennen. Ich will jetzt gar nicht anfangen, was es an japanischen, chinesischen, russischen, afrikanischen Märchen gibt, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, aufgrund von dieser kulturellen Ignoranz, die halt dem ganzen Kulturbetrieb so ein bisschen immer ja leider anhaftet. Aber selbst wir erweitern unseren Märchen, ja, Radar letztlich in den Norden so ein bisschen Richtung Hans Christian Andersen, kleine Meerjungfrau und das alles. Wir gehen oft noch ein bisschen nach England, wo Oscar Wilde war und der relativ märchenhafte Shakespeare dann auch noch ein bisschen. Natürlich Lewis Carroll und Alice im Wunderland mit dem Nonsensmärchen. Und was man, wenn man Glück hat, natürlich noch mitnehmen kann bei uns durch die extreme Verbreitung. Und da sind wir dann wieder bei diesem popkulturellen und PR-Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist das natürlich L. Frank Baum. Anfang des, also 1900, hat der den Zauberer von Oz, den Wizard of Oz, das erste Buch veröffentlicht. Das war das erste uramerikanische Märchen. Wenn wir jetzt natürlich die ganzen Märchen und Volkssagen der Native Americans wieder ausgrenzen, also betreiben wir hier ja schon wieder eine gewisse Kulturzensur irgendwo durch die Märchen. Aber Baum im Sinne des modernen, besiedelten Amerikas hat halt das erste Märchen in diesem Post-Wildwesten damals erfunden. Und der Zauberer von Oz waren sehr viele Bücher, es ist sehr früh in andere Medien geschlappt. MGM, der Farbfilm mit Judy Garland, war was ganz Bahnbrechendes, so Somewhere Over the Rainbow, ihr erinnert euch ja alle. Und es zeigt halt auch die Schubkraft von Märchen und auch die Strahlkraft, die sie bis heute haben.
Ja, ich denke, es lässt sich angesichts der universellen Verbreitung des Märchens, angesichts der Tatsache, dass in allen Kulturen und Zeiten Geschichten erzählt worden sind, um auch die Gegenwart und das Vergangene zu bearbeiten. Dazu gehören Leben und Tod, Liebe und Rache, Geburt. Selbst solche Dinge wie die Menstruation oder sowas, die finden sich symbolhaft in Märchen wieder. Da könnte man auch auf eine Interpretation von Dornröschen wieder zurückkommen, wo dann gesagt wird, dass dieser Schlaf des jungen Mädchens, das ja höchstwahrscheinlich, also wenn man es richtig interpretiert, auch noch eine Jungfrau war, dass dieser Schlaf sowas sein soll wie die Bewahrung der Unschuld, dass man versucht, das Ganze noch eine gewisse Zeit zu retten. Das kann man jetzt auf zig Arten interpretieren. Ich will das auch nicht überstrapazieren, aber ich glaube, dass diese Dinge, diese Gedanken, die Märchen erzeugen, diese Symbole, die sie tragen, natürlich international sind, dass die durch alle Zeiten gehen. Aber wir haben natürlich jetzt als deutschsprachige Journalisten und Fantasy-Freunde genau diesen Fokus. Und weil du die Amerikaner erwähnt hast und den Zauberer von Oz als vielleicht typisches neuzeitliches amerikanisches Märchen, die hatten ihre Probleme nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Gebrüdern Grimm. Das habe ich auch erst während der Uni erfahren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in den von Amerikanern besetzten Zonen alle Ausgaben der Grimmschen Märchen eingezogen. Und in den britisch besetzten Zonen durften die nicht nochmal neu aufgelegt werden, weil man gesagt hat, dass diese Geschichten mitverantwortlich sind für die Gräueltaten letztlich, für die Grausamkeiten, die Nazis begangen haben.
Okay.
Das ist natürlich jetzt, wenn man bedenkt, was ich vorhin über die Wurzeln erzählte, also dass zum Beispiel das Dornröschen eigentlich aus Frankreich kommt und interpretiert wurde und dass Märchen und Geschichten immer wanderten, das macht das Ganze natürlich aus jetziger Sicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hysterisch lächerlich. Und hinzu kommt natürlich, dass die Amerikaner, was die Gewalt in ihrer Heimat angeht, natürlich auch alles andere als respektvoll oder selbstkritisch damit umgegangen sind. Das lässt sich natürlich jetzt alles nicht vergleichen, aber du hast die amerikanischen Ureinwohner erwähnt, die natürlich auch ihre Erzählungen hatten und so weiter, die nicht gesammelt worden sind und die auch nicht verbreitet werden durften. Also das ist nochmal so ein, vielleicht so ein Aspekt, dass Märchen auch politisiert werden können und dass das auch eine Art von, es war keine Kulturvernichtung, aber eine Kulturdegradierung. Und es hat bis in die 70er Jahre gedauert, dass die deutschen Märchen, die Gebrüder Grimm letztlich gesammelt und aufgelegt haben, dass die überhaupt wieder so gesellschaftlich, dass das okay war, die vorzulesen und die zusammen. Das heißt, wir beide, unsere Generation, für uns war das schon wieder normal, dass wir die im Regal hatten, ne?
Mhm.
Aber das war auch ein interessanter Aspekt der Recherche, dass diese Neigung zur Grausamkeit, die ja eigentlich bei den Gebrüdern Grimm dann teilweise schon gegenüber dem französischen Original so ein bisschen abgedämpft worden sind, dass das noch ein Mitgrund war, um die tatsächlich letztlich zu verbieten von den Besatzern, ja.
Mal wieder was dazugelernt.
Aber du kannst mir bestimmt sagen, in der Zeit, im Zweiten Weltkrieg, sind ja die ganzen Superhelden in den USA groß geworden, ne?
Ja.
Captain America und Co. Es gab ja Hunderte. Und da war ja, was die Moral der Geschichte angeht, meines Wissens auch immer Voraussetzung, dass das Gute und der Held am Ende gewinnen, ne?
Ja, das war aber noch vor der Comics Code Authority und der Zensur in den 50ern. Also das war damals tatsächlich da einfach nur der American Spirit und der amerikanische Zeitgeist in dieser Kriegsphase.
Das heißt, die Zensur, die kam genau in der Phase, als auch in Deutschland die Märchen der Gebrüder Grimm letztlich verboten worden sind.
Aber bei den Comics hatte das einen anderen Hintergrund. Das war ja ein Psychiater, der dann zusammen mit hysterischen Eltern und dem US-Senat quasi die Verführung der unschuldigen amerikanischen Kinder durch gewaltverherrlichende Comics befürchtet hat.
Ja, und das ist hier bei dem, ich glaube, es war auch, ich weiß nicht, wer es geprüft hat, ob es jetzt ein Amerikaner oder ein Brite war, aber die kamen zu dem Schluss, dass die Grimmschen Märchen bei deutschen Kindern diese Neigung zur Grausamkeit erzeugen.
Okay, dann ist das ein gemeinsamer Nenner tatsächlich, auch wenn es natürlich einen gewissen Zeitversatz dann hat.
Ja, da sind wir in den 50er, 60er Jahren, die für bestimmte Bereiche der Kultur vielleicht dann doch nicht so förderlich waren.
Aber da sind wir jetzt dann auch, um mal aus der Historie ein bisschen rauszupreschen, in der Definition der Märchen-Fantasy. Und in der Zeit, ich sag mal, als Tolkien so mit seiner Fantasy-Grundlagenbildung angefangen hat, war die Trennlinie zwischen Märchen und Fantasy in dem Sinne noch gar nicht so gefestigt. Denn man hat die Fantasy damals zum Beispiel definiert, dass sie märchenhaft ist, dass sie Elemente des Märchens enthält. Ritter, Prinzessin, Kobolde, Drachen, Magie, Elfen. Also alles Unglaubwürdige, Übernatürliche und zu Fantastische. Alles Märchenhafte letztlich hat die Fantasy zu Fantasy gemacht. Und erst dann mit der Zeit wurde quasi aus diesem Fairy-Tale-Märchenhaften dann wirklich die selbstständige Fantasy, aus der dann eben später, oder ich sag mal bewusst, heute diese klar umrissene Märchen-Fantasy dann wieder im Rückschluss, könnte man fast sagen, geworden ist.
Ja, und da ist das 19. Jahrhundert, wo die Grimms Märchen ja veröffentlicht worden sind in Deutschland über, ich weiß gar nicht, über wie viele Jahre war es eigentlich, von 1812 bis 1858, lese ich gerade hier. Da gab es auch jemanden, den kaum einer kennt aus Schottland, der ganz relevant auch für diese Verbindung von Märchen auf der einen Seite und Fantasy auf der anderen war, und zwar George MacDonald. Das war ein schottischer Schriftsteller und Dichter, und der hat letztlich einige Züge der modernen Fantasy-Literatur, die dann Tolkien natürlich als prominenteste Gestalt prägen sollte, begründet. Und Tolkien kannte ihn auch, hat ihn auch gelesen. Und einer seiner Zeitgenossen, mit dem er auch befreundet war, war Lewis Carroll. Und dieser George MacDonald, der hat zum Beispiel geschrieben Phantastis, A Fairy Romance for Man and Woman. Und er hat geschrieben The Princess and the Goblin. Und das ist, wenn man das betrachtet, der ist 1872 erschienen, also lange vor dem Hobbit. Das ist einer der ersten Fantasy-Romane, in der durch die Symbolik und auch durch diese unterirdisch lebenden Zwerge, also Goblins, letztlich viele Motive Einzug halten, die wir eben auch mit Fantasy und Märchen-Fantasy verbinden. Und vor allem Tolkien hat diese Symbiose sehr gemocht. Und interessant an der Geschichte mit George MacDonald ist eben, dass er letztlich der Mentor war für Lewis Carroll. Und auf seinen Ratschlag hin hat Lewis Carroll seine Alice im Wunderland veröffentlicht, denn die Kinder von George MacDonald waren unheimlich begeistert, als sie die ersten Konzepte und des Abenteuers lasen. Und letztlich haben die seine Kinder also dafür gesorgt, dass er die Begeisterung weitergetragen hat und Lewis Carroll uns allen am Ende dann Alice im Wunderland geschenkt hat, was ja eigentlich auch ein modernes Märchen ist, wenn man so möchte, ne?
Ja, und es hat halt diese besondere Stellung, weil es ja einerseits dieses klassische Märchen hat, aber auf der anderen Seite ist es ja auch von Carrolls persönlichen Vorlieben geprägt und wurde dann ja so ein Nonsensfest und mit ganz vielen Rätseln und so. Also es ist noch ein bisschen mehr als das klassische Märchen und hat dann schon diesen modernen, vielleicht würde man heute sogar postmodernen Ansatz sagen, der dann die Märchen so einfach in die Moderne geholt hat.
Ja, und das ist auch, finde ich, was die Kreativität angeht und die Motive darin, einfach ein toller Ansatz, der uns vielleicht dann auch an der Fantasy, an den verschiedenen Subgenres der Fantasy und der Science Fiction interessiert. Also, dass ein Schriftsteller eben aus Vorhandenem, aus all dem, was schon mal erzählt worden ist, letztlich doch irgendwas kreativ Neues schafft, ne?
Ja, da könnte man jetzt auch schön sagen, Carroll war ja ein Mathematiker, aber in dem Fall ergibt halt 2 plus 2 nicht 4, wie man es erwartet, sondern dann einfach mehr, auch wenn es ihm als Mathematiker natürlich zuwider gewesen wäre, dass ich jetzt sowas sage.
Ja. Auf jeden Fall fand ich das auch eine interessante Entdeckung, also so einen kleinen Schatz, den ich nicht auf meiner Landkarte hatte, dieses 1872 erschienene The Princess and the Goblin.
Ist das sehr auf Deutsch erschienen?
Es gab eine Fortsetzung, die Prinzessin und Curdy, ich bin mir nicht sicher. Da müsste man tatsächlich nochmal recherchieren und vielleicht liefere ich das in dem Text nach, den wir dann diesem Podcast beifügen.
Weil ich kenne den Namen eben auch nur aus Tolkiens Aufsätzen zu Märchen und habe die Werke quasi nie gesehen.
Aber das ist eben, finde ich, auch ein schönes Beispiel dafür, wie verflochten das alles ist und wie schnell diese Grenzen zwischen so einer klassischen Literaturgattung wie die Märchen, wobei man da auch nochmal reinzoomen müsste, mündlich überlieferte Märchen und letztlich künstlerisch erweiterte Schriftmärchen, das ist ja auch ein großer Teil der Forschung. Also inwiefern haben die Gebrüder Grimm denn nicht nur geglättet, sondern eben auch hinzugefügt, vielleicht sogar selbst erfunden? Da gab es letztens, ich glaube, vor ein paar Jahren einen neuen Quellenfund, also mit Originalmärchen, die man gar nicht so auf der Uhr hatte. Und von den, ich weiß gar nicht, 120 Erzählungen, die es da so gibt, oder da hatte man gesichert nur 40 klare Quellen, also die mündlich überliefert waren und durch diesen Fund sind nochmal Dutzende hinzugekommen. Also dieses Feld der Märchenforschung ist auch noch in Bewegung.
Ja, wir haben natürlich uns wieder auch ein Feld rausgesucht oder ein fantastisches Subgenre. Um bei dem Alice-Vergleich zu bleiben oder beim Alice-Thema, es ist ein Kaninchenbau, wenn man da reinstürzt, stürzt man sehr lange und sehr tief.
Ja, und das Stürzen, egal ob in einem Bau oder in einen Brunnen, das sind wir wieder bei den klassischen Märchen, das gehört immer mit dazu. Und die Psychoanalytiker, die das dann interpretieren, sehen darin eben auch immer so eine gewisse Reise ins Ich letztlich, ins Unbewusste und so weiter. Also da gibt's auch zahlreiche Interpretationen, die jedes Märchen aus dieser psychologischen Perspektive betrachten. Also auch Freud und Carl Gustav Jung, die haben sich alle mit Märchen beschäftigt und das ist wirklich ein extrem weites Feld und ein ganz schönes Labyrinth.
Man könnte auch sagen, die haben sich da ganz schön abgearbeitet.
Das kann man auch sagen. Aber wo wir schon bei Tolkien sind, da gibt's auch eine super interessante Verbindung zu Märchen. Nicht nur, dass er eben vielleicht diese Geschichten gelesen hat von George MacDonald, die er dann auch in seinen Aufsätzen erwähnt, sondern auch zu einer Figur wie Rübezahl. Das ist ja auch so ein, meint man, uralte Märchengestalt, dieser Riese, dieser Berggeist, der mal hilfreich ist oder sich mal seine Mätzchen mit den Leuten erlaubt, aber der mal ganz schlimm sein kann, je nachdem, wo man denn im Riesengebirge auf welche Facette seiner ganzen Geschichten stößt. Aber auch Tolkien ist ihm begegnet, diesem Rübezahl, und zwar auf einer seiner Reisen. Tolkien hat sich damals ein Souvenir gekauft. Also Rübezahl war im Grunde überall präsent. Die Geschichten haben die Leute halt interessiert und das war ein Souvenir für ihn. Und auf dieser Postkarte war der Berggeist zu sehen, illustriert von Josef Madlena. Das war so 1925 bis 30, wo er das angefertigt hat. Und da war er als Herrscher des Riesengebirges dargestellt, als alter Mann mit Mantel und großem Hut. Und laut einer Notiz von Tolkien hat ihn dieses Bild dazu inspiriert, eben Gandalf derart zu gestalten. Jetzt wissen wir natürlich alle, wenn man sich mit den Ursprüngen Gandalfs beschäftigt, dass Tolkien da auch jede Menge Quellmaterial der nordischen Mythologie und aus der Edda verwendet und interpretiert hat. Also von daher gibt es da schon auch Anknüpfungen, die noch weiter zurückreichen als diese Postkarte. Und vielleicht spiegelt diese Illustration der Postkarte letztlich auch eben nur wieder, dass man in der Zeit nordische Sagen und Legenden auch gerne mit Märchenmotiven und diesen Gestalten verbinden wollte. Und interessant an Rübezahl ist eben auch seine Internationalität. Also es ist keine deutsche Sagenfigur, sondern das ist einer, das ist ein Riese, das ist ein Berggeist, der in ganz Schlesien, also der für Deutsche, Tschechen und Polen letztlich eine Rolle gespielt hat, die den auch unterschiedlich genannt haben. Und das spiegelt natürlich wieder, dass Märchen auch in bestimmten Regionen entstehen, in bestimmten Landschaften vielleicht, in bestimmten Milieus, aber dass die fast nie etwas zu tun haben mit irgendeiner Nationalität oder einer Sprache.
Das ist ein schöner Punkt jetzt, wie ein Bahnhof, um davon ausgehend zu unseren nächsten Topics in der Folge hier zu kommen. Denn zum einen haben wir ja gesagt, wir möchten anhand von zwei Beispielen die Märchenfantasy noch ein bisschen beleuchten und charakterisieren und definieren. Und da haben wir uns einmal den Comic Fables ausgesucht. Und der entstand ja in Amerika, wo wir jetzt schon im Verlauf dieses Gesprächs gehört haben, dass da die Grimmschen Märchen und so dann auch nicht mehr so angesagt sein durften und alles. Und dann haben wir noch gesagt, reden wir noch ein bisschen über die multimediale Erfolgsgeschichte des Witchers. Und da ist ja das Schlesische, das Polnische, Andrzej Sapkowski, der Erfinder, der dann die eher polnischen Interpretation der Märchen wahrscheinlich als Grundlage hatte, dann auch wieder interessant. Also werfen wir jetzt gleich mal einen Blick drauf, wie man die Märchenfantasy in der Praxis dann umsetzt und vielleicht nochmal ein kurzer Zwischenstopp, um die Definition nochmal klar zu machen. Also heute reden wir dann von Märchenfantasy, ob zeitgenössisch oder ob episch, ob Schwert- und Magie-Fantasy oder Urban-Fantasy. Aber immer, wenn halt klassische Märchen oder aus unserer Sicht klassische Märchen interpretiert und verwurstet und verarbeitet werden. Jetzt nur mal als Beispiel: Schneewittchen an der Autobahnraststätte, Rumpelstilzchen in Las Vegas, Cinderella im modernen London, Rotkäppchen als eiskalte Kopfgeldjägerin oder der Witcher, der auf die kleine Meerjungfrau trifft.
Fables ist auch ein wunderbares Beispiel, wie Märchenstoffe neu interpretiert werden können, auch noch für ein neues Publikum, für vielleicht eine jüngere Zielgruppe, aber eben mit zeitlosen Themen. Und wenn ich da richtig informiert bin, ich habe jetzt ein, zwei Fable-Comics hier zu Hause, aber da bist du, glaube ich, der Experte, war das ja auch im Grunde eine Parallelwelt, in der im Grunde alle Märchengestalten aller Zeiten aufeinandertreffen?
Im Großen und Ganzen Also wir können mit den Rahmenbedingungen mal anfangen, erstmals, bevor wir uns da auf den Inhalt stürzen. Also Fables war eine der großen Vertigo-Comic-Serien nach dem ersten Sandman-Boom und gleichzeitig würde ich sagen, einer der letzten wirklich großen Hits von dem Vertigo-Label von DC Comics. Das stand ja immer für so besondere Erwachsene und oft eben auch fantastische Stoffe, Sandman, Preacher, Hellblazer und eben Fables. Und zwischen 2002 und 2015 haben Fables Autor und Schöpfer Bill Willingham, Auftaktzeichner Len Medina und der britische Stammzeichner, der spätere Mark Buckingham, 150 US-Hefte von Fables produziert und dazu kamen noch diverse Spin-offs und andere Auskopplungen. Sie haben 2 Dutzend Eisner Awards, also Comic Oscars, dafür gewonnen und die Prämisse, die du gerade angesprochen hast, ist im Endeffekt die, dass halt die Ikonen aus den ganzen Märchen, Sagen und Legenden in zahlreichen eigenen Parallelwelten, Märchenwelten gelebt haben. Und dann hat ein mächtiger Feind mit seiner Armee diese Heimatländer der Fables und der Märchenfiguren nach und nach erobert. Und die Fables sind in die moderne Welt der Menschen geflohen und haben in einer Hochhausfestung namens Fabletown mitten in Manhattan als ihre Basis und ihr Versteck gehabt und Upstate New York noch eine Farm für die ja nichtmenschlichen Fables, die Igel, die sprechenden Schweine und den Drachen, weil die wären in Manhattan wahrscheinlich aufgefallen. Und beim Personal standen halt klassische Figuren in diesen modernen Fables-Interpretationen im Vordergrund, also Snow White, der böse Wolf, das war Sheriff Bigby von Fabletown, der sich dann auch in Snow White verliebt hat, die haben zusammen Kinder bekommen, der Opa war der Nordwind, deswegen hatten die Kids auch noch die Macht des Nordwindes, Dornröschen wurde halt zu Snows eifersüchtiger Schwester Rose Red, Jack Horner, der Typ mit der Bohnenranke und den Riesen, war so der Tunichgutes und Trickbetrüger des Fables-Universums. Froschkönig Flycatcher war der Hausmeister in Fabletown, ist dann aber trotzdem als großer Kriegsherr zurück in die Heimatländer, um sie zurückzuerobern.
Aber es ist schon faszinierend, ne, dass in dem Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg die Gebrüder Grimm und das Märchenhafte letztlich verbannen wollte oder darin etwas, eine Gefahr für die Jugend gesehen hat, sagen wir mal so. Dass da dann natürlich nicht nur der Comic an sich und auch, wir haben über die Pulp-Magazine und über die ganzen Geschichten des Unheimlichen gesprochen, das alles boomte da und letztlich schaffen es dann Anfang der 2000er tatsächlich auch nochmal alte Märchenfiguren, aber aus allen Kulturkreisen jetzt.
Ja, und in Fables waren auch die Figuren aus Tausend einer Nacht dann später noch dabei, Mowgli aus den Dschungelbüchern, Fafard und der graue Mausling von Fritz Lieber, also es wurde dann so ein richtiges Potpourri noch.
Ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass du hast erwähnt, über 100 Ausgaben gab es oder Folgen gab es davon. Also war es schon auch ein Erfolg, ne, richtig?
Es war ein riesiger Erfolg. Es war der legitime Nachfolger von Sandman, letztlich in der Dimension, in die es vorgedrungen ist. Und ein bisschen unrühmliches Ende allerdings. Es gab dann Serienfinale in der US-Nummer 150. Dann gab es eine 7-jährige Pause und dann sind Willingham und Buckingham nochmal für eine Miniserie oder einfach ein Sequel nochmal 12 Hefte zurückgekehrt, die jetzt gerade erst abgeschlossen sind. Das unrühmliche Ende ist allerdings, dass sich Willingham und DC Comics verkracht haben. Und das ging so weit, also DC hat die Rechte an den Geschichten, die bisher entstanden sind und veröffentlicht wurden. Aber Fables an sich ist das geistige Kind und Property von Bill Willingham. Und der war so stinkig auf DC, dass er letztes Jahr Fables und seine Figuren in die Public Domain übergeben hat und quasi das Urheberrecht ausgehebelt hat, dass jeder jetzt Erzählungen mit den Fables Figuren machen kann. Natürlich nicht die existierenden Comics reprinten. Tatsächlich ist es aber so, dass ich bisher nicht viel gesehen habe in die Richtung. Anders als zum Beispiel Pooh den Bären oder Mickey Mouse, wo kaum, dass die Copyrights gefallen sind, die Horrorversion und die Slasher kamen bei den Fables. Ich vermute mal, dass das einfach so schwammig ist und durch diesen Rage-Outburst von Willingham, dass die meisten Leute dem Frieden nicht trauen und denken, klar, der hat das jetzt gesagt und gemacht, aber dann kommen die Anwälte von DC und ich werde an die Wand geklatscht wie der Frosch.
War das eigentlich innerhalb der deutschen Comic-Szene, weißt du das? Waren die Fables da im Vergleich zu den klassischen Superhelden, Spider-Man und so weiter, Wolverine, waren die da auch populär?
Also es ist ja im selben Verlag erschienen, bei Panini. Offenlegung, ich kümmere mich auch gerade als Redakteur für Panini um die Neuausgabe der Fables-Serie im Deluxe-Format. Als sie zum ersten Mal auf Deutsch herauskam, ab 2003, war ich aber nur Leser und habe sie auch so wahrgenommen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Auflage damals war, aber vom Gefühl her war es eine Serie, über die man gesprochen hat, die begeistert hat, die total fresh war. Und ich weiß noch, ich und meine damalige Freundin, wenn das neue Fables Trade rauskam, haben wir eine Münze geworfen, wer es zuerst lesen durfte.
Okay, dann warst du ein richtiger Fan, ja. Wie gesagt, ich habe nur ein, zwei Ausgaben und auch noch nicht mal eins und zwei oder sowas, sondern irgendwann mittendrin habe ich da reingelesen. Das hat mich auch, also ich fand es auch cool, das war auch stilistisch richtig, richtig gut. Mhm. Aber ich bin halt nicht zum Sammler geworden. Wahrscheinlich, weil ich mich mehr mit Videospielen beschäftigt habe in der Phase und dazu gehörte auch der Witcher, da wollten wir auch nochmal drauf.
Ja, dann erzähl uns doch mal von deinen liebsten Erlebnissen als Monsterjäger in der multimedialen Welt von Andrzej Sapkowski, die also die Reise des Witchers, das kann ich ja noch vorgeben mit meinem Literaturfimmel, die begann ja 1986 in der Prosa-Kurzgeschichte eben von Andrzej Sapkowski, dem polnischen Autor, der ist im Baujahr 1948, der hat dann mehrere dieser Kurzgeschichten geschrieben und später dann auch 5 Romane und einen Episodenroman, noch einen späten. Der Witcher wurde dann in Polen schon relativ früh fürs Fernsehen und für einen Comic adaptiert. In Deutschland haben die Bücher tatsächlich 2 Anläufe gebraucht, um erfolgreich zu sein, weil es ursprünglich so ein bisschen die vorherrschende Meinung gab, dass es außer den Gebrüdern Strugatskis und dem Stanislaw Lem keine Fantastik aus dem Osten gibt, die sich hier durchsetzen kann. Der Witcher hat diese Behauptung dann Lügen gestraft, natürlich vor allem durch seine Inkarnation auch als Videogame.
Ja, im Grunde hast du schon alles gesagt.
Fantastisch. Ich hatte gehofft, dass du jetzt gleich loslegst mit deinen liebsten Witcher-Gaming-Erfahrungen.
Ja, was mir als erstes einfällt, ist eigentlich, dass wir in einem der vergangenen Podcasts schon mal auf den Hexer eingegangen sind, und zwar als wir über Michael Moorcock und Elric gesprochen haben. Da haben wir darauf hingewiesen, dass es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen den beiden weißhaarigen Heldengestalten. Also Sapkowski hat sich aus vielen Quellen inspirieren lassen. Und da sind wir wieder bei einem ähnlichen Fall, ne? Dass da ein Schriftsteller ist, der eine interessante neue Geschichte erzählt in einem Genre, das schon längst etabliert ist, mit zig Meilensteinen und mit zig Helden. Und da hat er es geschafft, den Hexer dann tatsächlich international zu etablieren. Wie gesagt, bis hin zur TV-Serie und so weiter. Die habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Und das Faszinierende für mich ist eben genau das, dass ich das wiederholen kann. Also eine gute Geschichte speist sich immer auch aus Dingen, über die man schon mal gesprochen hat, die man vielleicht irgendwie kennt. Also da ist auf der einen Seite Elric natürlich. Und auf der anderen Seite stecken im Witcher eben auch viele Märchen- und Sagenmotive. Na klar, nicht nur Monsterjagden und Kreaturen, die man vielleicht auch in Bestiarien findet, sondern eben auch das große Thema des dritten Teils, die wilde Jagd. Und die Videospiele gespielt haben, die werden sich bestimmt an viele Quests erinnern, die auch märchenhaft anmuteten. Ich erwähne nur mal die Hexen. Die Herrinnen des Waldes zum Beispiel. Also da kann man sehr vieles finden. Und die wilde Jagd führt vielleicht, deswegen habe ich mir die jetzt ausgesucht, auch wieder zurück so ein bisschen in den Bereich der Sage, Legende und Mythologie. Und genau da ist das Märchen, lässt sich das Märchen nicht immer ganz klar trennen. Denn normalerweise sagt man, im Gegensatz zu dem Märchen, das ja angeblich frei erfunden ist, spricht man der Sage und Legende immerhin noch diesen wahren Kern zu. Und bei der Mythologie geht es noch weiter. Da geht es bis tief in die Vergangenheit, was diesen Götterglauben angeht und das Pantheon. Aber die wilde Jagd ist eben genau ein Beispiel dafür, wie auch ein Märchen und auch jetzt so ein Fantasy-Rollenspiel Motive aufnehmen kann, die tatsächlich sehr alt sind. Denn die wilde Jagd ist zum einen übrigens als erstes erwähnt worden im deutschsprachigen Raum, auch von den Gebrüdern Grimm. Allerdings nicht in den Märchen, sondern in der deutschen Mythologie. So haben die ihr Gesamtwerk genannt, indem sie alles Mögliche an Göttern, Sagen, Gestalten gesammelt haben. Das ist für mich übrigens auch das viel wertvollere Werk von Grimm, also die deutsche Mythologie. Und dort findet man auch die wilde Jagd. Und Sapkowski greift da eben zurück auf einen uralten Totenkult. Also man hat die auch vielfach versucht zu interpretieren, aber letztlich ist diese wilde Jagd tatsächlich viel älter als die modernen Märchen und lässt sich zurückverfolgen bis in nahezu alle deutschsprachigen und auch skandinavischen Gebiete. Die heißt im Norden zum Beispiel Odinsjagd und die hat dann, je nachdem, in welchem Bereich, deutschsprachigen Bereich man sich aufhält, eher im Norden oder im Süden, gibt es da noch andere Begriffe dafür. Und der Totenkult, diese Vorstellung, dass ein geisterhaftes Heer an Toten in der Zeit der Rauhnächte, also der Wintersonnenwende, unterwegs ist, diese Vorstellung ist also laut aktuellem Forschungsstand tatsächlich älter, eben als zum Beispiel auch das Mittelalter. Und da gibt es dann auch Anknüpfungspunkte zu einer anderen Märchengestalt, zu Frau Holle. Und die hat eben auch, je nachdem, ob man eher in Norddeutschland oder Süddeutschland, da wird sie Bertha oder Perchta genannt, unterwegs ist, die hat sich auch eingeprägt. Nur ist Frau Holle in dem Sinne wesentlich jünger als die wilde Jagd. Und auch zu dieser Figur gibt es letztlich im Witcher Entsprechungen. Sprich, Sapkowski hat sich bei seiner Mittelalter-Fantasy auch der Märchen bedient, weshalb es auch gar nicht so verkehrt ist, oder es wäre gar nicht so falsch, wenn man sagen würde, dass der Witcher letztlich auch eine Form der Märchenfantasy inszeniert.
Genau, das ist nämlich das, was ich auch immer sage, wenn wir diese Genre-Definition vornehmen, dass die Grenzen durchlässig und fließend sind. Und der Witcher ist natürlich Schwert- und Magie-Fantasy. Der Witcher ist auch ein ganzes Stück weit Grimdark-Fantasy. Aber der Witcher hat eben auch ganz eindeutige Elemente der Märchen-Fantasy. Und ich finde tatsächlich, dass es diese Elemente sind, die die Schwert- und Magie-Fantasy-Grundlage aufwerten und zu etwas so Besonderem machen. Diese Kombination aus Schwert- und Magie-Abenteuer, die derbe mittelalterliche Kulisse und Sprache, um dann immer diese unerwarteten Sapkowski-Variationen der Märchen, ganz berühmt natürlich auch seine Variante von Die Schöne und das Biest, die das ja auch einmal komplett auf den Kopf stellt. Und ja, das ist wirklich für mich auch diese das, was den Witcher, das Erfolgsgeheimnis des Witchers, ob wir es jetzt in der Literatur haben, im Videogame oder auch in den Comics, die ja dann wiederum später interessanterweise in der Kontinuität oder im Kanon zwischen den Originalgeschichten und dem Videogame-Universum so ein bisschen vermittelt haben, dass einfach jeder, egal aus welcher Ecke er kommt, mit den Comics zum Witcher seinen Spaß hatte. Und Sapkowski hat dann ja auch in diesem letzten Episodenroman, Zeit des Sturms, noch die japanischen Mythologien mit reingenommen, mit diesen Kitsune-Fuchs-Gestalten und Gestaltwandlern, was ich dann auch sehr schön fand, dass er den Witcher dann doch nochmal auch so ein bisschen dem anderen Märchenkulturkreis geöffnet hat.
Ja, letztlich ist das auch wiederum ein Sammelsurium an Motiven und Symbolen, das halt weit über irgendeine Kultur hinausgeht, also die minimal europäisch ist. Also ich hatte Rübezahl erwähnt und dass der eben auch in Polen, in Tschechien und so weiter, in ganz Schlesien eben für viele Generationen hinweg Geschichten geprägt hat. Also die Vorstellung von Riesen, Geistern, Trollen, Goblins, Zwergen und so weiter, die geht um die ganze Welt, weil sich dort eben auch universelle Interessen spiegeln, universelle Vorstellungen, Träume, Ängste und so weiter. Also das ist, es gibt schon auch noch regionale Ausprägungen und auch sehr spezielle Geschichten, die man tatsächlich mit der Kultur eines Landes, gerade Japan, muss man da für sich betrachten, auch China und so weiter. Da gibt es immer ganz faszinierende charakteristische Merkmale, wo man dann sagen kann, okay, das ist dann tatsächlich, oder diese Gestalt konnte nur in diesem speziellen Umfeld vielleicht entstehen, ne? Aber wenn wir über die Fantasy-Literatur sprechen, wird das natürlich alles aufgelöst. Letztlich musst du eine gute Geschichte erzählen. Es interessiert natürlich auch niemanden, woher dieser Archetyp, dieses Symbol, diese Verkettung stammt. Hauptsache, die Geschichte ist gut erzählt. Und das hat Sapkowski einfach auch hinbekommen mit seinem Monsterjäger, mit seinem Hexer, indem er sich einfach auf verschiedener Motive bedient hat. Und ich glaube, alle erfolgreichen Autoren, alle Schriftsteller da draußen haben letztlich viel von dem einfließen lassen, was sie selber begeistert hat zu irgendeiner Lebensphase.
Auf jeden Fall. Also ich mache ja auch gar keinen Hehl daraus, dass meine Vorliebe für die Witcher-Kurzgeschichten und Romane eine riesige Inspiration für meine Fantasy-Söldnerin, Ex-Königstöchter, die Prinzessin gewesen ist. Und zumindest da kann ich euch einen direkten Einblick ja auch geben, wie das ist, wenn man Märchen in seine Fantasy verarbeitet und integriert, denn in den Prinzessinnenromanen ist das ja auch ein Element, das sich immer wieder einbaut. Und ich kann euch sagen, es macht auch dem Autor unglaublich viel Spaß, die Märchentropen immer wieder gegen den Strich zu bürsten und an die Wand zu werfen und in irgendeine Variante umzuarbeiten. Also allein in meinen Prinzessinnenbüchern zum Beispiel ist der Froschkönig so eine Lovecraft-mäßige Gottheit, die auf der anderen Seite der Mauer der Realität lauert. Cinderella landet bis auf den Glasschuh komplett verdaut im Magen des Riesenwolfs. Rotkäppchen wird bei mir zu einer Rachegeschichte und die sieben Geißlein sind eigentlich sieben notgeile Satyren, die Frauen verschleppen. Und natürlich musst du dir immer die Frage stellen, wie bekannt ist das Märchen, wie bekannt ist der Archetyp, wie bereite ich es vor? Und von da aus kannst du es dann verbiegen und verdrehen und sarkastisch oder augenzwinkernd neu interpretieren. Bei Märchen ist der Vorteil einfach, viele Leute kennen die Grundkonstellation, deswegen musst du gar nicht aufs Original eingehen. Du magst einfach deine Interpretation, tust so ein paar Keywords reinnehmen, Froschkönig, roter Mantel, sieben Geißböcke, whatever. Und sofort wissen die Leute, welches Märchen du auf die Schippe nimmst. Oder im ersten Band von den Prinzessinnen, Fünf gegen die Finsternis, da hacken sich meine Söldnerinnen oder versuchen sich zu hacken durch so eine riesige Dornenrankenwand vor einem Schloss. Ich habe kein einziges Mal erwähnt, dass da Dornröschen oder eine Spindel oder sowas ist, aber jeder weiß sofort, das ist ein Dornröschen, eine Dornröschen-Referenz.
Und interessanterweise hat ja auch jede Generation ein eigenes Bild von diesen Archetypen und Gestalten, die du dann auch in deinem Fantasy-Roman auf irgendeine Art einflechtest. Sprich, je nachdem, welcher Jahrgang jetzt deine Prinzessin liest, wird er da vielleicht auch andere Bilder und Vorstellungen mitbringen. Und innerhalb der Märchenhistorie haben sich dann eben auch ganz andere Vorstellungen und auch Mythen, man muss schon fast sagen Fake News, gebildet. Also das Hexenhaus zum Beispiel, du hast vorhin das Original erwähnt, das Hexenhaus in Hänsel und Gretel, wo die meisten sagen würden, das bestand natürlich aus Lebkuchen, war im Original allerdings nicht aus Lebkuchen, sondern aus Brot, Kuchen und Zucker. Und Dornröschen hat sich auch nicht an der Rose gestochen, du hast es richtig gesagt, das heißt, deine Wahrnehmung von ihr entspricht noch eher dem Original und viele denken halt, sie hat sich an einer Rose gestochen, das hat glaube ich auch mit Disney zu tun. Das gleiche gilt halt für den Froschkönig, das hatte ich schon erwähnt, ne? Dass er nicht geküsst wurde und sich verwandelte, sondern eben voll Abscheu an die Wand geschleudert wurde oder eben auch die Sache mit Aschenputtel, ne? Dass sie halt ihre Kleider nicht von der Fee bekommen hat im Original, sondern am Grab ihrer Mutter von einem Baum.
Wo fängt Aschenputtel an, wo hört Cinderella auf, so nach dem Motto?
Genau, und ich finde, das ist einerseits so für Literaturhistoriker oder Forscher ist es ganz unheimlich spannend sein, da tatsächlich zu versuchen, zur Wurzel zu gelangen. Aber das kann dich auch in die Irre führen.
Was ich noch gerne erwähnen würde, weil es eine lustige Sache zu unserem Thema ist, Märchen sind auch in unserem Unterbewusstsein als eine Mustererkennung, aber wir springen nicht immer drauf an oder wissen manchmal gar nicht, dass sie da sind. Du hast ja eingangs auch schon erwähnt, dass im Mai jetzt mein Science-Fiction-Krimi Wolfszone kommt und der spielt ja in einem Brandenburg der ganz nahen Zukunft und da geht's ja um Cyborg-Wölfe in dem Wald, der ist abgeriegelt vom Militär und durch den Wald fährt zum Beispiel nachts illegal eine Drogenkurierin auf ihrem Mountainbike und es kam mir überhaupt nicht in den Sinn, aber das erste, was mein Heine-Lektor gesagt hat, ja krass, ist ja wie ein modernes Rotkäppchen, hatte ich beim Schreiben nie im Sinn, ja, aber trotzdem ist da anscheinend was in unserem Unterbewusstsein, jetzt sehe ich's natürlich auch, wo wir darauf ansprechen, durch den Wald was transportieren, da lauern Wölfe und schon sind wir bei Rotkäppchen. Finde ich total faszinierend eigentlich.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass viele dieser Motive eben relativ zeitlos sind und dass die sich dann tatsächlich im Gegensatz zu einzelnen Fakten wie Namen, Gottheiten, Gestalten, dass diese Motive, dass diese Gefühle, wie fühlt sich der Mensch, der rausgeht in die Natur, in die Wildnis, in die Landschaft, dass das eben etwas ist, das wir mit Vorfahren teilen, die eben schon vor 1000, 2000, 3000 Jahren gelebt haben. Und es gibt eben bei Frau Holle, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen und vielleicht dieses riesige Spektrum aufzumachen, auch eine Interpretation, dass sie zurückgeht auf eine Muttergottheit, auf Nertus. Das ist eine germanische Götterfigur. Falls ihr euch übrigens dafür interessiert, ich habe das immer nur so am Rande hier einwerfen können. Es gibt für Steady-Unterstützer eine Podcast-Reihe germanische Mythologie, die hat mittlerweile 7 Folgen. Und da gehe ich auch auf die historischen Quellen ein und versuche, das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Aber jetzt zurück zu Frau Holle, die einerseits interpretiert wurde als Nertus, was natürlich sehr umstritten ist. Aber es gibt auch Interpretationen, die gehen noch weiter zurück und sagen, sie ist damit eine Figur, die schon in der Jungsteinzeit verehrt worden ist. Und da hat man auch versucht, diese Kulte nachzuzeichnen und diese Faszination an einer Frau, die einerseits für Fruchtbarkeit, für das Gute, für den Kindersegen steht und sowas, wo das eigentlich herkommt und warum diese Frau zum Beispiel als Perchta, als Bertha im süddeutschen Raum eher ihre dunkle Seite zeigt. Da wird sie eher zu einer Hexe. Und da steckt natürlich viel drin. Einerseits die Dämonisierung, die im Laufe der Christianisierung stattgefunden hat. Das heißt, ehemals positive Gottheiten, die eher für das Schöne, für das Fruchtbare, für die Vermehrung standen, die wurden letztlich natürlich degradiert. Denen wurde eine Facette zugesprochen, die sie vielleicht gar nicht hatten. Und so kann halt auch ein Märchen über Frau Holle letztlich neugierig machen und vielleicht sehr tief in die Vergangenheit führen. Und damit beende ich auch meinen kurzen Ausflug in die Jungsteinzeit.
Ich bin bei Frau Holle ja immer bei geschüttelten Kopfkissen und Schnee, deswegen staune ich gerade einfach nur vor mich hin.
Selbst da gibt es übrigens Interpretationen, die jetzt den Namen heranziehen und seine Wurzeln, die da, was Schnee und Co. angeht, da einige Ansätze bieten, ja.
Schneid's jetzt wie Hulle oder wie Holle? Mag damit nichts zu tun haben, aber wir lassen's zum Ende der Folge wieder Buch oder sonstige Mitbringsel und Empfehlungen schneien.
Das fiel diesmal wirklich nicht leicht. Ich hatte erst überlegt, irgendeinen Klassiker zu nehmen, aber ich habe dann doch etwas Moderneres gewählt und bei mir ist es dann letztlich geworden von Neil Gaiman, American Gods.
Ja, sehr schön.
Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mag Neil Gaiman ohnehin. Der Roman ist 2001 erschienen. Und da hast du sehr viele Elemente. Es ist letztlich eine moderne Fantasy, die mythologische Aspekte, aber eben auch märchenhaftes Legendäres verbindet mit amerikanischer Gegenwartskultur. Mhm. Der Held, der nennt sich Shadow, der ist gerade, wird er aus dem Knast entlassen in Amerika und trifft dann einen ominösen Fremden. Und dieser ominöse Fremde entführt ihn dann tatsächlich in eine Art von Parallelwelt, die er sich wohl gar nicht hatte vorstellen können. Und in dieser Welt, das ist ein bisschen, erinnert das an Fables tatsächlich, plötzlich begegnet Shadow zusammen mit seinem Begleiter Mr. Wednesday, dieser Shadow alten Märchen- und Sagengestalten, die sich vorbereiten auf einen finalen Konflikt. Da sind wir fast wieder beim Witcher. Das erinnert teilweise auch an sowas wie die wilde Jagd und auch an Ragnarök. Und Mr. Wednesday, also Herr Mittwoch, heißt natürlich nicht ohne Grund so, denn da steckt natürlich Wodan drin, der germanische Gott. Und gleichzeitig hast du da eben auch märchenhafte Motive, märchenhafte Figuren, nicht nur aus der germanischen Mythologie, sondern auch aus der keltischen, aus der slawischen, aus der ägyptischen. Und mir hat American Gods richtig Spaß gemacht und das war mal wieder ein Paradebeispiel dafür, wie man alte Sagen- und Legendenstoffe, Archetypen, auf moderne Art in eine interessante Story packen kann. Also das ist ein klasse Roman, der wurde auch fortgesetzt. Ich glaube, du weißt da besser.
Genau, es gab ein Spin-off, Anansi Boys, und richtig, da hat dann Gaiman das gemacht, was ich vorhin mal angesprochen habe. Man hat sich so ein bisschen auf die afrikanischen Mythen konzentriert und es gab auch noch eine Novellenauskopplung und natürlich die Fernsehserienadaption.
Ja, richtig, die gab es auch noch, die TV-Serie.
Was mir an American Gods immer so gut gefällt, ist auch, dass es diese Fantasy-klassische und auch Märchen-klassische Heldenreise, auch aus der Mythologie, mit dem modernen amerikanischen Roadmovie auch so verbindet.
Ja, und was auch schön ist, dass sich dort eben Dinge Gestalten zeigen, die natürlich, wer da nach Wurzeln sucht, der wird da auch einiges finden, was letztlich Neil Gaiman kreativ gebastelt hat, wie zum Beispiel die Göttin Easter, zu Deutsch Ostern, ne? Also oder Morgenröte. Das sind alles so Sachen, die sind höchst umstritten. Ich hatte ja auch schon versucht zu differenzieren zwischen Frau Holle und der wilden Jagd. Also wenn man da dann wirklich in die Forschung geht, in die Folkloreforschung und auch in die Sagenforschung, da wird man dann schnell feststellen, dass einige Dinge, die man uralt einschätzt oder urdeutsch, was noch problematischer ist, dass die letztlich sehr viel moderne Interpretation in sich tragen.
Das wird sich jetzt wunderbar mit meinem Tipp ergänzen, von wegen alte Sagen und moderne Welten. Dann ich habe die alte Garde von Thomas D. Lee dabei. Es ist ein gerade erschienener Roman, der auch sehr gut zu unserem Science-Fantasy-Podcast gepasst hätte, denn er verbindet diese beiden Genres mal wieder beispielhaft. Letztlich geht es darum, der Roman setzt in der nahen Zukunft ein und Britannien ist komplett am Arsch. Also London ist untergegangen, die Städte sind nur noch Ruine voller Geflüchtetenlager, ausländische Konzerne und Söldner haben das Sagen, Wales und Schottland sind unabhängig, Ökoterroristinnen jagen Fracking-Anlagen in die Luft und versuchen irgendwie noch den Klimawandel, die Klimakrise abzuwenden, obwohl sie gegen diese ganzen mächtigen Energiekonzernriesen eigentlich keine Chance haben. Und weil es Britannien so schlecht geht, greift Merlins alter Zauber und Ritter Kay, also König Arthurs Adoptivbruder von der Tafelrunde, kommt schon zum 40. Mal aus dem Tod und der Erde zurück, um etwas gegen die Misere zu tun. Und dasselbe gilt auch für Lancelot. Und ja, aber mit Schwert und Kettenhemd kommst du halt nicht so wirklich gegen die Klimakrise an. Sie verbünden sich dann, also Kay verbündet sich mit den Ökoterroristinnen, die die Welt doch noch irgendwie retten wollen. Und Lancelot steht zunächst auf der Seite derer, die die Welt eigentlich schon abgeschrieben haben und nur noch weiter für ihren Vorteil ausbeuten wollen. Und es geht dann darum, im Endeffekt, ob Artus wiedererweckt wird und die Barriere zum magischen Reich der Feen und Nixen aufgehoben wird und was das dann wieder für die Welt bedeutet. Und es ist ein super wacher Roman, ein smarter Roman, ein lustiger Roman. Er ist auch ein bisschen derb und sehr, sehr unterhaltsam. Und wenn ihr jetzt denkt, diese Mischung aus Artus-Sage und Near-Future dystopischer Klimafiction, das funktioniert nicht, dann lest die alte Garde, denn der zeigt, das funktioniert wunderbar. Ich war mir da am Anfang auch nicht ganz sicher, aber es sind 600 Seiten und jede davon macht unheimlich Spaß. Und es trifft halt auch voll den Nerv, dieses, klar, Klimafiction ist eh wichtig, es ist ein Spiegel unserer Zeit, auf was wir zusteuern, aber da dann diese Ritter der Artus-Sage reinzuwerfen, diese alten Sagen, und die aber mit der Moderne zu konfrontieren, die sie aber schon kennen, trotzdem haben sie ja alte Wertbilder aus dieser Mythologie der Grals-Geschichten, also das ist ein ziemlich abgefahren, aber eine echt ziemlich coole Mischung.
Da habe ich doch schon eine Idee für irgendeinen der folgenden Podcasts, dass wir uns mal mit der keltischen Mythologie und Artus beschäftigen und den Interpretationen.
Hattest du etwas Sorge, dass uns der Stoff und der Themen ausgehen könnte?
Nee, ich hatte heute eher die Befürchtung, dass wir uns komplett verirren, wie Alice im Wunderland, weil man ja schon gemerkt hat, ne, also Märchen, Fantasy, Sage, Legende, Mythologie, oh je, da gibt's ganze Regalmeter da draußen, die all das aufdröseln und differenzieren und wo man richtig drauf achten muss, wen man in welche Schublade steckt.
Wir betrachten ja immer diesen Teilausschnitt, den wir auch so vor Augen haben. Also wir wollen hier ja auch nichts in Stein meißeln und wir sind uns auch immer bewusst, dass wir Lücken lassen, Lücken haben. Und das ist bei dieser Beschäftigung, wenn du es wirklich nicht fulltime wissenschaftlich machst, auch normal, weil der Stoff einfach ausufernd ist und kein Ende nimmt.
Ja, Christian, vielen Dank für deine Empfehlung und für deine Zeit. Das hat wieder richtig Spaß gemacht und ich weiß noch gar nicht, was unser nächstes Thema ist, aber da müssen wir auch noch nicht verraten.
Müssen wir nicht. Ich hoffe, die beiden Märchenonkel in Aktion haben nicht zu sehr genervt und danke auch wieder für die Einladung. Macht mir immer Spaß und bis zum nächsten Mal alle zusammen.
Ja, danke zurück und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß an diesem Gespräch und vielleicht war ja auch der ein oder andere interessante Buchtipp für euch dabei. Ich denke, wir haben gerade zum Schluss mit den beiden Empfehlungen ja was Aktuelleres parat gehabt und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse Bis demnächst.